herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren und neuen Ausgabe von Orkemüt, eurem müde, aber auch liebevoll gestimmten Start in die Woche oder wann auch immer ihr diesen Blick in die nächsten Tage hinein hört. Mein Name ist Tom Schott, bin freier Journalist und außerdem angemessen angeschlagen für diese Ausstrahlungsuhrzeit, namentlich 5 Uhr morgens. So. Alle, die jetzt hier zufällig in diese MP3 reingestolpert sind und sich fragen, was ist hier denn los, möchte ich ganz kurz helfen und weiterhelfen, indem ich nochmal erkläre, was passiert hier. Es ist eigentlich ganz einfach. Orkemüt ist das immer noch recht neue Format, das ist glaube ich heute die 6. Ausgabe von Orkemüt, dass sich darum dreht, euch eine große und wichtige Hilfestellung anzubieten, nämlich Übersicht zu behalten. Über die sage und schreibe über 200 Spiele, die im Schnitt pro Woche erscheinen. Das muss man sich mal geben. Und um das zu gewährleisten, blättere ich mutig und unerschrocken jede Woche für euch durch die Release-Listen und verrate euch, welche in meinen Augen interessanten und vielversprechenden Titel von Montag bis Sonntag anstehend so erscheinen. Die Titel selbst stelle ich euch in eigenen Segmenten vor und ihr bekommt in der Folgenbeschreibung noch einmal aufgelistet, wann diese Spiele erscheinen und für welche Plattform. Fehler sind natürlich immer möglich, aber eigentlich auch nicht. Naja, ich möchte beginnen heute, bevor irgendwas anderes passiert, mit einem Hinweis und einem Rückblick. Überraschenderweise, Rückblick passt ja eigentlich gar nicht in dieses Ausblicksformat. Vielleicht beginne ich auch genau deswegen damit. Es begab sich nämlich so, dass zum Ende der letzten Woche Sony, PlayStation und Co. ein kleines Event abgehalten haben, wo sie neue Spiele vorgestellt haben, Lirum Larum. Und es stellte sich heraus, im Zuge dieser Veranstaltung, dieses Livestreams oder was, gab es gleich 2 Shadow Drops zu hochfaszinierenden Spielen, die ich so natürlich nicht bei der letzten Ausgabe Orkemüt auf dem Schirm hatte. Und weil diese Titel, also mich persönlich auch so am Herz berührt haben, dachte ich mir, da komme ich nicht umhin, die mal ganz kurz nochmal ins Rampenlicht zu stellen. Und das mache ich hiermit, Doppelpunkt. Zum einen, als Hinweis für euch, falls ihr es verpasst habt, wäre dazu nennen, ein neues God of War Spiel, haltet euch fest, ganz anders, als ihr euch jetzt vielleicht vorstellt, und zwar God of War Sons of Sparta. So wie ich es ausspreche, könnte es klingen wie die Sonnen von Sparta, aber in Wirklichkeit sind es die Söhne, mein Gott. Ein Metroidvania, das jetzt erschienen ist, für die PlayStation 5, und das in einer wunderschönen, an Blasphemous erinnernde Pixelpracht die Kind- und Jugendgeschichte von Kratos, ne, kennen wir alle, dem Hack-and-Slay-Spartaner wütend, erzählt und aus der Ferne ganz faszinierend aussieht und liebevoll gepixelt. Ich habe Lust drauf. Ein Plattformer Metroidvania, wie gesagt. Kostet 29,99, also jetzt nicht der kleinste Preis. Ich habe noch nicht reingespielt, aber möchte an dieser Stelle darauf hinweisen. Sowie außerdem der 2. Shadow Drop, der ist ebenso wichtig für mich persönlich, weil ich diese Spielereihe so gerne mag, aber gleichzeitig ein ganz anderes Spiel. Und zwar wurde veröffentlicht die Rayman Anniversary Edition zum 30. Geburtstag von unserem liebsten Wesen, was auch immer der eigentlich sein soll. Auch Plattformer herumhüpfen, über Schluchten hinüber und irgendwelchen komischen Tieren aus der Natur auf die Nase hauen. Das ist dieses Spiel, gibt schon seit 1900, ja, jetzt könnte man es ja ausrechnen, 96 dann wohl wahrscheinlich. Ganz toll, damit bin ich aufgewachsen, habe ich als Kind schon gespielt. Und diese Anniversary Edition, auch faszinierend, die hat offenbar laut Packungstext, ich habe es auch noch nicht gespielt, aber mir schon vorgemerkt, über 100 neue Level. Zusätzlich zu den alten, es gibt einen spielbaren Gameplay-Prototypen von früher und mit drin außerdem eine Dokumentation, die uns hinter die Kulissen dieses Franchises führt. Also fantastisch, ein Rundum-Paket, spricht ein Historiker in mir an. Wollte ich an dieser Stelle mal darauf hinweisen, ist jetzt ebenfalls verfügbar. Ich glaube, plattformübergreifend, nicht nur auf der PlayStation, aber auch. So, so viel dazu. Und jetzt noch der versprochene Hinweis, den ich noch loswerden will, aufregend, jetzt muss ich noch mal im Kalender gucken, wenn ich nichts Falsches sage, nächste Woche am Montag, jawohl, dann ist es wieder soweit, am 23. erscheint die Februar-Ausgabe von OrkiCool 3000, dem monatlichen Online-PDF-Gratis-Magazin, stellt euch vor wie ein Newsletter, nur geiler und aufgemacht wie eine Spielezeitschrift aus den Spät-70ern, Früh-80ern, aber mit Farbe, eine Sammlung von Kritiken, Reviews, Festplatten, Neuzugängen und so weiter und so fort, das euch da draußen per Mail erreicht und auf der Webseite von OKCOOL abrufbar ist. Da erscheint, wie gesagt, eine neue Ausgabe gratis für alle. Und das Besondere an dieser Ausgabe ist, worauf ich euch hinweisen will, es wird wieder eine Leserbriefecke geben. Das heißt, wenn ihr da draußen irgendwelche Anregungen, Gedanken, Grüße oder liebevollen Worte loswerden wollt, die dann in diesem Online-Heft abgedruckt werden sollen, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung einen Link, der führt euch zu einem Google-Formular und da könnt ihr anonymisiert eure Rückmeldung dalassen und die werden dann abgedruckt in der nächsten Ausgabe von OKCOOL 3000. Wie gesagt, von Fragen über Grüße bis hin zu Witzen ist alles drin. Guckt euch an, schaut euch an, schreibt mir was, ihr würdet mich freuen. Toll. So, nun aber gehen wir rein in die Spiele der Woche vom 16. bis zum 22. Februar. Ich beginne mit einem Spiel, das am 17. Februar erscheint und das ich jetzt erst besonders wertschätzen kann seit dem Januar des Jahres 2025. Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist hier schon wieder los? Ich möchte es euch erklären. Erstmal, was erscheint? Es erscheint das Spiel Under the Island, unter der Insel, für PC, Switch, die PlayStation und die Xbox, also im Grunde alles. Und jetzt ist die Frage, warum kann ich es erst jetzt oder beziehungsweise seit Januar 2025 wertschätzen? Ich erkläre es euch. Under the Island ist im Grunde eine moderne Wiederauflage mit ein paar eigenen Ideen von, Achtung, The Legend of Zelda, A Link to the Past. So könnt ihr euch das vorstellen. Also ein Top-Down-Abenteuerspiel, wo man jetzt in dem Fall von Under the Island ein Mädchen führt über verschiedene Areale einer fantasievoll gestalteten Insel. Der Grafikstil erinnert sehr an Legend of Zelda Link to the Past, also pixelig, aber schön detailliert und liebevoll gemacht. Natürlich auch mit moderner Technik, das heißt zum Beispiel die Beleuchtung sieht schon ein bisschen schöner aus als das alte Spiel von damals. Nichtsdestotrotz, es lehnt sich ganz dolle an The Legend of Zelda mit vielleicht noch einem weiteren großen Unterschied, und zwar, wer hier unser Zelda-Freund durch so eine Fantasy-Welt durchreitet und kämpft, befindet sich die Protagonistin von Under the Island in einer Welt, die von den 90ern inspiriert ist. Nia heißt die Protagonistin und in dieser Welt muss sie gegen fiese Tiere im hohen Gras kämpfen, um die Wette kochen. Es gibt hier eine ganz schöne Stelle in der Steam-Beschreibung, die möchte ich mal kurz vorlesen, damit ihr noch ein Gefühl dafür bekommt. Ich zitiere: 6 einzigartige Regionen zum Erkunden, von unheimlichen lebendigen Gewächshäusern über gefrorene Höhlen bis hin zu chaotischen Sägemühlen. Jedes Biom birgt eigene Gefahren, Upgrades und Schätze. Werde Champions der Kochwettbewerbe, vereine verlorene Katzen wieder und entgehe dem Zorn der Müsli-Piraten. Zitat Ende. Also, süß, herzallerliebst, ein richtiges Abenteuer. Ach so, jetzt muss ich ja noch erklären, es ist das kompliziert, warum ich das jetzt so wertschätzen kann und wieso jetzt Legend of Zelda. Naja, im Januar 2025 habe ich gemeinsam mit Fabian Käufer eben dieses Spiel nachgeholt. Endlich. The Legend of Zelda, Link to the Past, können alle Supporterinnen und Supporter nachhören. Habe ich damals mit ihm gespielt. Das war ein ganz tolles und wundervolles Erlebnis. Und deswegen freue ich mich auf Under the Island. Wow, ich glaube, das werde ich so drin lassen, dieses Segment. Ich glaube aber auch gleichzeitig, so verwirrend wie heute habe ich noch nie über ein Spiel gesprochen. Ist egal, 5 Uhr morgens, das muss erlaubt sein. Also, Under the Island. Ebenfalls am 17. Februar erscheint jetzt ein ganz anderes Spiel als Under the Island, und zwar eines, das sich inspirieren lässt von zwei der bekanntesten Horrorspiele, die es da draußen eigentlich so gibt, und zwar zum einen Slenderman, entschuldigt, ich wollte es überenglisch aussprechen, also Slenderman. Ihr kennt es bestimmt noch, dieses Spiel vor vielen, vielen Jahren, diese Sensation, was alle gespielt haben, wo man mühsam gerenderten 3D-Welt Notizzettelchen finden muss, und je mehr Notizzettelchen man findet, desto aufdringlicher wird der Slenderman, ein Mann in einem Anzug, der einen verfolgt. Und das ist die eine Inspiration für Jeff the Skinner, das Spiel, das ich euch jetzt vorstellen möchte. Und die andere ist Resident Evil 7, der Teil, wo wir in Abschnitten uns befinden in dem Wohnhaus dieser Baker-Family, wo uns der Familienvater eine Zeit lang durch dieses Haus jagt. Und diese beiden Spiele, Slenderman und Resident Evil 7, werden vereint durch Jeff the Skinner, wörtlich übersetzt Jeff der Häuter. das eben, wie gesagt, am 17. Februar erscheint. So, und jetzt nochmal erklärt, was soll das bedeuten, diese beiden Inspirationsquellen für dieses Spiel. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir befinden uns offenbar aus der Ego-Perspektive heraus spielend in einem riesengroßen, mehrstöckigen Haus. Fühlt sich so ein bisschen an im Trailer wie ein abgelegenes Waldhäuschen. Ne? Also es macht nicht den Eindruck, wir sind mitten in der Innenstadt Hamburgs oder Kölns, sondern weit draußen, runtergekommen, Holzbalken, schlecht gemauerte Wände, so ein Kram. Und wir müssen jetzt in dieser Bude eine Anzahl von Schlüsseln finden, um schließlich fliehen zu können. Diese Schlüssel liegen nicht einfach nur rum, man muss sie suchen, sondern auf dem Weg dahin gibt es Umgebungsrätselchen, man muss sich ein bisschen umschauen, umsuchen und regelmäßig auch verstecken, verbergen, denn Jeff the Skinner, der große Bösewicht quasi, der uns da gefangen hält, der guckt regelmäßig in die Bude rein, oh, krieg richtig Gänsehaut bei der Vorstellung, und sucht nach uns. Und wenn wir von ihm erwischt werden, na klar, Game Over, tot, und wenn nicht, haben wir gewonnen. Das ist die Aufgabe und ich finde das, ach, ganz reizvoll. Das ist wirklich, das sieht hochwertig produziert aus. Ich habe den Trailer gerade hier nochmal laufen vor meinen Augen. Immersiv, zeitgemäße 3D-Grafik, das sieht schon toll aus. Strotzt vor eigenen die Ideen, was vor allem das Art-Design angeht. Und ist gleichzeitig so eine Spielerfahrung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dafür die Nerven habe. Ich habe schon viele Spiele dieser Art gespielt, wo man unter Zeitdruck Dinge finden und sammeln muss, während man immer wieder über die Schulter schaut und hofft, dass der Bösewicht einen nicht erwischt. Das macht mich fertig. Aber es ist halt auch cool. Und vielleicht ist da draußen jemand, der das wertschätzen kann. Deswegen hier der Hinweis, 17. Februar, Jeff the Skinner. Am 19. Februar erscheint ein Spiel, ein dritter Teil einer Reihe, von der ich einfach nicht glauben kann, dass sie A, noch existiert und B, ich noch nichts davon gespielt habe. Und zwar spreche ich von dem Franchise namens Styx, wie die Band, aber auch wie der Fluss im Hades. Das ist die Reihe, die diesen Goblin, den kleinen Goblin in so einer Fantasy-Welt auf Schleichmissionen schickt, wo er dann irgendwas rauben muss und Leute umbringen muss. Ihr merkt schon, ihr habt es nie gespielt. Aber ich kenne das Franchise. Das ist eines der bekanntesten, wohl immer noch laufenden Double-A-Franchises. Also hat eine gewisse Produktionsqualität, hat auch eigene, ungewöhnlichere Ideen, versucht aber auch gleichzeitig mitzuschwimmen bei den ganz großen Titeln dieser Genres. Faszinierend. Ich wundere mich, dass ich es noch nie gespielt habe. Irgendwas aus dieser Reihe. Der erste Teil ist von 2014. Der hieß damals Master of Shadows, also Styx Masters of Shadows. Und jetzt der neueste Teil, der heißt Styx Blades of Greed. Scheint mehr oder weniger wieder die gleiche Formel zu sein, also mit dem Goblin herumeiern, durch Fantasy-Städtchen und bösen Jungs ausweichen und sie irgendwann auch umbringen. Dazwischen muss man irgendeinen legendären Kristall stehlen. Ich denke, die Story muss ich an der Stelle jetzt nicht zusammenfassen. Ich will nur darauf hinweisen, faszinierend, 19. Februar, dritter Teil, kann nicht fassen, dass es die Reihe immer noch gibt. Die schwimmt immer gefühlt unter dem Radar. Nichtsdestotrotz scheint es wohl zu laufen und sich zu lohnen, weitere Spiele dazu herauszubringen. Und vielleicht nehme ich das sogar als Anlass, endlich auch mal so ein Styx-Spiel zu spielen. Also falls ihr da starke Gefühle habt und wollt, dass ich den ersten Styx-Teil zum Beispiel mal nachhole bei OKCOOL holt nach, schreibt mir eine Mail, postet OKCOOL.space, packt es in den Discord, meldet euch irgendwo, dann sehe ich das und dann mache ich mir mal Gedanken dazu. Aufregend. Nun landen wir wirklich ganz tief in der Steam-Krabbelkiste im Sinne von, dieses Spiel kennt womöglich außer euch niemand. Das ist eines der wenigen Male, jetzt wo ich mich hier mit Release-Listen auseinandersetze und die Steam-Seite des Spiels öffne, dass kein einziger meiner Freundinnen oder Freunde, die bei mir in der Steam-Liste registriert sind, dieses Spiel auch nur auf dem Wunschzettel haben. Und das ist durchaus ungewöhnlich, weil viele dieser Freundinnen und Freunde selbst beruflich als Spielejournalist oder Journalistin arbeiten und immer viele Spiele im Blick haben. Aber diesen Titel hier, den kennt offenbar niemand und das macht es natürlich hochspannend. Ich spreche von One Try, ein Versuch, zusammengeschrieben, entwickelt von einem Entwicklerstudio, das ich noch nie gehört habe, Dominio SRL, keine Ahnung. Ich konnte nicht viel über diesen Menschen oder das Studio herausfinden. Es ist jetzt wirklich Indie, aber hochspannend. Wir sind in der Welt des Horrors mal wieder. Wir sind in einer Welt, die ganz stark inspiriert ist, erneut von Resident Evil, allerdings eher von Resident Evil 1 bis 2, also 1 und 2 dann. Allerdings mit zeitgemäßer 3D-Grafik, Over-Shoulder-Perspektive. Wir müssen als Hauptfigur versuchen, einer zombieverseuchten Stadt zu entkommen und spielen dabei eigentlich die altbekannte Klaviatur des Genres, ne? Durch Hinterhöfe langsam durchschleichen, Hochhäuser erkunden, irgendwo einen Schlüssel suchen, die nächste Tür öffnen und drumherum und immer alsbald dabei irgendwelche Zombies, die sich uns in den Weg stellen und die wir weghauen müssen. Das ist das Spiel. Es ist wirklich im Grunde ein Indie-Resident Evil und womöglich genau deswegen auch so spannend. Es ist ein mini-kleines Projekt, super Indie-Indie. Deswegen verspreche ich mir da auch vielleicht die ein oder andere coole Idee, die man von außen so noch nicht sehen kann. Und selbst wenn nicht, ich finde, an einem Indie-Resident Evil gibt es nichts auszusetzen. Wenn man gerade nichts anderes auf der Platte hat und Bock auf mehr Spiele dieser Art hat, könnte das der Nachschub sein. Und ihr könnt damit auf der nächsten Hausparty eurer Wahl protzen und sagen, ich kenne da ein Spiel, das du ganz sicher nicht kennst, nämlich One Try. So, jetzt haben wir noch abschließend, bevor ich zum seltsamsten Titel der Woche komme, hier in der regulären Reihe der neuen Spiele eine Besonderheit, denn dieses Spiel, das ich euch jetzt vorstellen will, sollte eigentlich jetzt in dieser aktuellen Woche erscheinen, ist aber quasi wirklich 8 Minuten vor Beginn der Produktion dieser Folge umverlegt worden auf den 3. März. So. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, weil ich mir all meine Notizen dazu schon vorbereitet und sogar die Demo gespielt habe, ich stelle es jetzt trotzdem vor. Ich mache jetzt hier einfach ein bisschen Anarchie, dann habt ihr was für den 3. März, worauf ihr euch freuen könnt. Ich will nämlich auch nicht, dass es untergeht, denn erneut ein Spiel, das kein Arsch kennt, niemand hat es auf seiner Wunschliste und auch sonst sehe ich gar nichts darüber im Internet stehen. Ich find's aber ganz faszinierend. Es ist wieder so ein Liebhaberspiel und jetzt passt mal auf, das Ding heißt Tin Lord, also Zinn her und ist ein Tower-Defense-Spiel mit der großen Portion Wirtschaftsaufbausimulation. Es ist eigentlich einfach, man ist in einer Sci-Fi-Welt und muss auf Planeten Mini-Kolonien aufbauen und lang genug halten, bis das Spiel sagt, jawohl, Mission geschafft, weiter geht's. Story spielt keine große Rolle. Interessant sind die Spielmechaniken. Man landet dann dort auf diesem Planeten und hat ein ausgewiesenes Baugebiet. Und jetzt muss man anfangen, dieses Baugebiet nach und nach möglichst sinnvoll zum einen mit Abwehrvorrichtungen zu bebauen, Türmen, MG-Geschützen, so ein Kram, und zum anderen Wirtschaftsgebäude aufzubauen, die diesen wertvollen Bauplatz ebenfalls schlucken und die aber Ressourcen generieren. Und davon gibt es eine ganze Menge, ein halbes Dutzend etwa. Und die sind alle wichtig für irgendwelche Missionsziele oder um neue Geschütztürme zu bauen und weiterzuentwickeln, um vielleicht sogar Einheiten zu rekrutieren, die ja dann ebenfalls automatisch beim Abwehrkampf mitmachen. Das ist so ein Kalkulieren von Baufläche, für was man es eben benutzen möchte, für Ziviles oder für Militärisches. Und ehrlich gesagt, das finde ich schon ganz cool. Das macht Spaß. Das habe ich auch schon woanders wohl gesehen. Die Demo war auch interessant, aber warum ich es vor allem auch empfehlen möchte, ist der Look. Und jetzt sind wir in dem Bereich der Liebhaberei eben, denn der Look ist ein bisschen oll. Er ist nicht zeitgemäß. Er sieht aus wie so ein vorgerendertes 2D-3D-Spiel aus den Spät-90ern vielleicht. Müsst euch mal Bilder angucken. Eins ist hier auch in den Kapitel Bildern, wenn alles geklappt hat. Es macht einen besonderen Eindruck und es stellt sich nun mal heraus, ich liebe diesen Look, ich mag das so sehr. Es ist ein bisschen wonky aus heutiger Perspektive, aber ich glaube, es ist ein Stilmittel und das macht es so interessant. Deswegen wollte ich euch das empfehlen. Tin Lord, da gibt es wie gesagt auch eine Demo dazu, da könnt ihr euch schon einen guten Eindruck von machen. Ist ein bisschen ruppig, ist ein bisschen grob inszeniert, aber ich mag es wahnsinnig gern und vielleicht könnt ihr damit ja auch was anfangen. Und nun kommen wir zum seltsamsten Titel der Woche. Nochmal zur Erinnerung, das kann ein Spiel sein, das aus irgendeinem Grund hervorsticht aus der Auswahl, die ich recherchiert habe. Und dieses Mal trifft das ganz besonders zu. Ich bin ganz angetan von der Idee. Ich sage es auch direkt vorneweg, eine Demo gibt's auch. Das Spiel, das ich meine, heißt Love Eternal, erscheint am 19. Februar und ist im Grunde ein Celeste nur mit einem anderen zugrunde liegenden Thema. Celeste, ihr erinnert euch vielleicht, vor einigen vielen Jahren erschien ein super Präzisionsplattformer 2D. Das war ein Spiel, das zwischen den Zeilen und auch nicht nur das, eine Geschichte erzählt hat zu den Themen Zugehörigkeit, Liebe, aber auch Depression, Einsamkeit. Hochfaszinierendes Spiel. Und Love Eternal macht was Ähnliches, spielt sich sehr ähnlich wie Celeste, also auch ein 2D-Superpräzisionsplattformer, allerdings mit einem anderen eben zugrunde liegenden Thema. Und zwar geht es hier um die Hauptfigur Maya, ein junges Mädchen, das von ihrer Familie geraubt wurde, von einer seltsamen Gottheit, und die jetzt in diesem Spiel auf über 100 Bildschirmen, sagt die Spielbeschreibung, versuchen muss, dieser Gottheit zu entkommen und die eigene Familie wiederzufinden. Das Ganze soll in seiner Inszenierung, Geschichte und Stimmung eher ein Gruselspiel sein als so ein verträumtes Celeste. Und das macht so interessant. Ich bin eigentlich kein allzu großer Freund von so Hochpräzisionsplattformern, wo man wirklich jeden Pixel genau treffen muss, um voranzukommen. Aber dieses Thema von einem Mädchen, von einem Kind, das zurück möchte zu seiner Familie und das irgendwie wohl auch in der Levelarchitektur dann erzählt und inszeniert und aufgegriffen wird, das macht mich schon an. Und deswegen für alle da draußen, die nach Celeste mal wieder Lust auf sowas haben und lange nach sowas gesucht haben, das könnte was für euch sein. Love Eternal wird auch eine Demo dazu erscheinen, beziehungsweise die gibt es sogar schon, sehe ich gerade. Und das Spiel selbst erscheint für PC, Switch und die PlayStation. Guckt es euch an, das sieht hochinteressant aus. Und von hier, apropos hochinteressant, springen wir nochmal zum kleinen Blick auf die Woche bei OkiCool. Was ist denn da so los? Und holy shit, da warten im Grunde eigentlich an jedem der Tage, wo Sendungen erscheinen, Paukenschläge auf euch. Und das meine ich ganz ernst. Ihr werdet es gleich merken, am Dienstag, fangen wir mal da an, erscheint für alle Supporterinnen und Supporter die Folge OkiCool holt nochmal nach Hollow Knight. Es ist tatsächlich so, das große Abenteuer, das ich in meinem zweiten Versuch jetzt, 3 Jahre nach dem ersten Versuch, nochmal gestartet habe im Januar diesen Jahres, also vor einem Monat etwa, kommt zu einem Ende. Ich verrate noch nicht zu welchem Ende, aber ich habe es jetzt gespielt. Nochmal, Hollow Knight, wie gesagt, von 2017, der super harte Plattformer. Es gab mittlerweile ja auch schon eine Zwischenstandsfolge, in der ich mal nach Luft gerungen habe, ebenfalls begleitet von Matthias Rosenkranz, Spieleauskenner, Redakteur bei Rocket Beans, ganz toller Typ. Und mit ihm habe ich jetzt eine letzte Folge, eine große Hauptfolge aufgenommen, in der wir über dieses Spiel nach 9 Jahren quasi nach Release sprechen. Von Bosskämpfen über Sounddesign bis hin zu Leveln, die uns besonders gut gefallen haben oder auch nicht. Das war hochemotional. Das war toll, dieses Gespräch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und für alle, die noch nicht zu den Supportern gehören, ebenfalls gute Nachrichten. Direkt am Dienstag, wenn diese Hauptfolge erscheint, erscheint außerdem als Versucherle aus dem Steady-Supporter-Katalog das Vorgeplänkel, das im Januar ursprünglich erschien für alle Supporter, wo Matthias und ich uns warm machen für diese Nachholaktion. Könnt ihr mal reinhören und gucken, ob das was für euch ist. Wenn ja, herzlich willkommen zum Abonnement. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Wenn nein, ich versuche es nächsten Monat mit einem anderen Spiel nochmal. So, am Mittwoch. Weiterer Paukenschlag, erscheint die finale Folge der Herrschaftszeiten, der Aktion, wo ich gemeinsam mit dem Historiker Andreas Moizzi alias Coppelius Crusader Kings 3 gespielt habe. Wir haben gemeinsam regiert, abwechselnd über ein mittelalterliches Reich, nämlich in Ostanglien in England, und haben unser Bestes gegeben, 6 Folgen lang Dinge zu tun, damit ihr nach der 6. Folge jetzt am Mittwoch sagt, jawohl, ich stimme dafür, in einer verlinkten Umfrage, in der Folgenbeschreibung dann am Mittwoch, dass diese Ereignisse in die Geschichtsbücher aufgenommen werden sollen, sie sollen verewigt werden, oder ihr könnt auch dafür stimmen und sagen, nein, wir haben es nicht geschafft, dieses Kapitel der englischen Inselgeschichte soll vergessen werden. Das werden wir dann nochmal auswerten in einer eigenen Folge, aber das wird auch nochmal ein Paukenschlag jetzt in der 6. Könnt ihr euch drauf freuen. Und natürlich auch hier, mittlerweile sind die ersten beiden Folgen dieser Staffel erschienen, Folge 1-2, frei für alle zum Reinhören, wenn es was für euch ist, ne? Herzlich willkommen beim Abonnement. Wenn nicht, wir versuchen es nächsten Monat nochmal. Toll. Und am Freitag schließlich, Freundinnen und Freunde, kommt eine neue Folge von OkiCool Crapt aus, mein Format gemeinsam mit Paul Kautz, in dem wir Spiele aus der Spielevergangenheit aus der 3. bis 12. Reihe der Erinnerung rauskramen und auf die Bühne stellen und uns fragen, wurde dieses Spiel zu Recht von der Spielegeschichte verdrängt oder auch nicht? Dieses Mal sprechen wir über Halloween Harry alias Alien Carnage aus dem Jahr 1993. Ein, Action-Plattformer von einer australischen Firma. Und ich kann euch jetzt schon verraten, diese Recherche zu dem Spiel, und darüber werden wir auch in der Podcast-Folge sprechen, führt uns nicht nur nach Australien und zu diesem Titel, sondern auch zu, ich will es nicht zu viel verraten, zu einem Huhn, zu einem ganz besonderen Huhn. Okay, könnt ihr euch drauf freuen. Nochmal die Erinnerung außerdem, ne? Leserbriefe, OKCOOL 3000, ebenfalls in der Folgenbeschreibung. Freut euch drauf. Das wird toll. Vielen Dank, Leute. Das war's. Neue Ausgabe OKMÜD ist damit eingetütet. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche vor euch oder wann auch immer ihr diese Folge hört, dass es euch gut geht. Ich danke euch vielmals für eure gespitzten Ohren und dass ihr regelmäßig bei OKCOOL reinhört und reinschneit. Ich und mein Team betreiben dieses Podcast-Magazin, alles, was zu OKCOOL gehört, mit der allergrößten Leidenschaft und freuen uns wirklich. Da kann ich, glaube ich, für alle sprechen und für mich sowieso, dass das so gut angenommen wird. Ich bin einfach sehr dankbar. Wollte ich an der Stelle mal wieder sagen. Es macht einfach Spaß. So, danke euch, Leute. Wir hören uns.